herzlich willkommen zur 450. Folge des Sneakpots. Wir haben unsere goldene Showtreppe rausgebracht und besprechen direkt für euch einen ganzen Berg von voll von Filmen. Mit mir hier zurück, Claudia Nördinger.
Hallo, ich habe so das Gefühl, ich muss was singen, oder?
Möchtest du?
Lieber
singen nicht. Und tanz die Showtreppe runter.
Ja, ich schmeiß schon die Beine, aber das seht ihr ja nicht leider.
Ah ja. Und die Hostess für heute Abend, das ist Robert Krüger.
Herzlich willkommen! Stefan Giesbert ist der Moderator dieser Sendung.
Willkommen!
Kabarett.
Das war so ganz schlimm war das. Okay,
das
vergessen wir das wieder?
Wollen wir das nochmal machen?
Nein.
Gut.
Wir schneiden es einfach raus.
Okay. Das heißt, die Hörer fangen jetzt an so.
Ja, okay. Hallo.
Hallo.
Ja, wir schneiden das einfach an den Anfang, irgendwo vor die Musik, wo es hingehört.
Genau.
Folge 454, wir waren nicht in der Sneak. Warum warst du nicht in der...
Weil ich nicht mich getraut habe, allein zu... Nein. Es war, ich kann es genau begründen, es war am Mittwoch, war das Konzert des HR Symphonieorchesters.
Ah.
Umsonst draußen Open Air am Mainufer. Die haben da eine riesige Bühne aufgebaut an der Weseler Werft und haben klassische Musik einfach so für Umme in die Landschaft geballert. Und das war sehr, 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 sehr voll. Ganz, ganz viele Leute sind da offensichtlich auch aus dem Umland angereist und haben das Mainufer bevölkert. Und was ich zum ersten Mal gesehen habe, Schiffe, die im Main ankern. Das habe ich noch nie erlebt. Also die einfach so Boote, so Privatboote, die da so hinfahren und dann Anker reinwerfen und da ankern und dann eben zugucken. Und zwar nicht nur eins, sondern so Größenordnung 20 oder sowas.
Cool.
War richtig voll. Kenne ich bisher nur so aus London oder so, wo das, hatte ich das zuletzt gesehen, dass so der ganze Fluss in der Innenstadt voll geankert ist mit Schiffen. Jetzt gab es das auch mal in Frankfurt. Und es war schön. War halt
wie schön.
Klassische Musik draußen bei schönem Wetter, wunderbar.
Okay, cool.
Also wir sind nicht mehr reingekommen, dazu waren wir zu spät. Wir mussten auf die andere Mainseite haben wir uns gesetzt, auf die Wiese und haben es dann von da drüben, hörst du es aber auch, ist überhaupt kein Problem. Die haben auch eine große Leinwand gehabt, dass du auch ein bisschen was sehen konntest und die Leute saßen auf den Brücken und überall, also das war laut genug, du konntest es weithin hören und die Leute haben das auch ausgenutzt. Also ich bin über die Eisenbahnbrücke am Osthafen gelaufen. Und oben auf der Brücke haben die Leute Picknick gemacht. Da saßen die einfach, da waren bestimmt 60, 80 Leute auf der Brücke drauf und haben die Füße runterbaumeln lassen. Und das habe ich noch nie gesehen, dass überhaupt Leute auf dieser Brücke was anderes machen, als rüberlaufen oder einmal die Skyline fotografieren, dass da Leute irgendwie Decken auspacken und Weinchen trinken und so. Das habe ich noch nie gesehen. Das war schon cool.
Toll.
Und deshalb war ich nicht in der Sneak.
Ja, siehst du, ich war in Shadowland. Da werde ich nachher nochmal was zu erzählen.
Okay.
Ist mir gerade eben erst eingefallen, deswegen stand es noch nicht in unserem Dokument.
Ja.
Ja, aber Claudia dagegen.
Du warst, also zwar nicht in der Sneak, aber, oder? Warst du in der Sneak?
Nein, ich war nicht in der Sneak. Ich gehe erst morgen wieder in die Sneak. Also nächste Woche kann ich was über die Sneak berichten.
Also vorgestern.
Gestern. Genau. Ich habe schon eine Karte.
Cool.
Insofern, ich muss gehen.
Sehr cool.
Nein, aber ich war zweimal im Kino tatsächlich.
Wuhu.
Also, I'm back on the horse.
Sehr gut.
Sehr gut. Ich hoffe, du hast keinen Pferdefilm schauen müssen. Ach nee, war ja keine Sneak. Es war ja freiwillig ausgesucht.
Überleg gerade, gab es Pferde? Ja, es gab ein Pferd, glaube ich.
Okay, fangen wir an. Erster Film, den du gesehen hast. Maggie's Plan.
Genau. Ein ziemlich aktueller Film. Anfang August angelaufen bei uns. Hauptrolle spielt Greta Gerwig. Und auch noch mitspielen Ethan Hawke und Julianne Moore und Maya Rudolph und noch so ein paar andere Leute, die man zum Teil so aus dem Independent-Film kennt. Die Hauptfigur, Maggie, gespielt von Greta Gerwig, ist so Mitte 30 und sie ist nicht so gut darin, Beziehungen lange am Leben zu halten oder irgendwie nach, weiß nicht, paar Monaten ist das meistens wieder vorbei. Aber sie möchte jetzt ein Kind haben. Und da sie gewohnt ist, die Dinge in ihrem Leben gut zu planen, hat sie jetzt eben beschlossen, dass sie quasi ein Kind ohne Mann bekommt und ihr Leben eben einfach nur mit sich und Kind plant. In diesem Moment trifft sie auf Ethan Hawke, der ein Akademiker ist, der mit Julianne Moore verheiratet ist. Und irgendwie scheint so raus aus dieser Ehe will. Und der taucht jetzt eben auf. Und dann entwickeln sich die Dinge von dort. Und es gibt auch ein Kind und dann wird aber alles ganz fürchterlich kompliziert. So ein bisschen ist das Grundprinzip hier dieser Gedanke, dass eben in einer romantischen Komödie, wobei das keine richtige romantische Komödie ist, ein bisschen Romanze und auf jeden Fall auch Komödie, dass eben die Handlung nicht endet, wo zwei Leute zusammenkommen, sondern es dann eigentlich erst richtig losgeht. Und hier in diesem Fall auch, weil der Film, so sehr er einen lustigen Tonfall hat, der versucht schon, Dinge über das wirkliche Leben zu erzählen und darüber, wie Beziehungen funktionieren oder eben auch nicht funktionieren. Vom Tonfall her, finde ich, hat er ein bisschen was von frühen Woody Allen vielleicht oder so. Jo. Ansonsten könnte man noch sagen, dass die Figur Maggie ist auf jeden Fall eine Verwandte von der Emma aus Emma von Jane Austen. Also es ist eben so jemand, der Dinge kontrollieren will. Bei Emma ist ja das Prinzip, dass sie eben Ehen stiftet und so weiter. Auf jeden Fall jemand, der ganz genaue Vorstellungen für alle möglichen anderen Leute hat, aber eben bei sich selbst das nicht hinbekommt oder merkt, dass das einfach nicht so umsetzbar ist in der Praxis.
Gehe ich recht in der Annahme, dass das auch lustig ist oder ist das nur so rum oder auch komm?
Nee, es ist auf jeden Fall lustig. Ich würde aber auch sagen, Rom-Com ist es nicht, weil es irgendwie schon auch ein Drama ist, so. Dadurch, dass es eben Dinge aus dem wirklichen Leben zeigt, die man zum Teil auch nur so ein bisschen lustig findet. Wo man zum Teil auch so sagt, so, das ist so und das ist nicht unbedingt schön, dass es so ist. Aber auf jeden Fall ist es auch lustig gedacht und viele Situationen sind auch lustig und viele Beobachtungen sind auch durchaus lustig und überspitzt dargestellt. Für mich hat es nochmal so eine eigene Ebene, weil das Ganze so in so einem akademischen Milieu stattfindet. Ethan Hawke ist zwar irgendwie auch verhinderter Romanschriftsteller, aber vor allen Dingen ist er auch ein Fictocritical Anthropologist. Also ist jemand, der eben aus so einer ganz speziellen Sparte der Anthropologie kommt. Und Julianne Moore ist eine noch viel erfolgreichere Anthropologin. Und viele von den Gesprächen, die in diesem Kontext stattfinden, sind für mein Dafürhalten unheimlich gut beobachtet, haben so viel damit zu tun, wie Leute, die eben aus so einer ganz spezialisierten theoretischen Sparte kommen, sich unterhalten und was sie für wichtig halten und wie auch Bedeutung zugemessen wird bestimmten Dingen und so. Und das hatte für mich, dadurch Dinge lustig, die vielleicht jetzt nicht für jeden anderen auch lustig ist, aber für jeden, der so ein bisschen eine Vorstellung davon hat, wie bestimmte Dinge an der Uni funktionieren, ist das dann schon auch humoristisch. Aber auch ein bisschen böse auf jeden Fall.
Okay.
Jo.
Wenn du das rund machst und Punkte dranhängst, was kommt da raus?
Ja, also ich tue mich ehrlich gesagt ein ganz klein bisschen schwer. Ich gebe 7,5 Punkte. Ich fand den Film eigentlich ziemlich gut, aber ich weiß nicht, ob er mir, das klingt jetzt komisch, aber ich weiß nicht, ob er mir so gefallen hat. Also er ist jetzt auch nicht so, dass ich ihn, ja, also irgendwie hat er mich nicht so richtig überzeugt, nicht komplett überzeugt, ohne dass ich sagen könnte, was sein Fehler wäre. Also vielleicht einfach, dass er mich nicht so begeistert hat. Aber es ist auf jeden Fall ein recht charmantes Stück Independent-Kino, was auch ein bisschen, was durchaus ein bisschen witzig ist und was auch ein bisschen Wahrheit beinhaltet. Insofern kann man anschauen. Allerdings, ich glaube, wenn man Greta Gerwig in ihren anderen Filmen, also die Sachen, Independent-Sachen, die sie sonst so gemacht hat, nicht mochte, dann sollte man sich den Film auch nicht anschauen, weil sie ist schon, finde ich, recht ähnlich wie andere Figuren, die sie auch schon gespielt hat.
Wir hatten sie mal in der Sneak in Frances Ha.
Ja, ja, also da gibt es schon eine Verwandtschaft, würde ich sagen.
Klingt so.
Ja.
Nun ja.
Das muss man natürlich nicht mögen, aber jo.
Ja.
Dann kannst du eigentlich gleich mit deinem nächsten nicht Sneak hätte ich jetzt meiner gesagt, mit deinem nächsten Kinofilm weitermachen.
Könnten sie, aber wir müssen uns leider an das Konzept halten.
Okay.
Woge der Wahl kommt als erstes.
Oh. Also, ja, natürlich recht.
Entschuldigung. Nachdem wir es letzte Woche schon verbockt haben oder vorletzte Woche.
Ich weiß auch gar nicht, wieso ich hier die ganze Zeit moderiere, weil ich dich doch als den Moderator der Sendung vorgestellt habe.
Ja, das frage ich mir auch die ganze Zeit.
Ja, mach mal was für dein Geld hier.
Ja, wir haben die Droge der Wahl. Ich habe mir gleich 2 Drogen geholt, aber frage ich dich erstmal, Robert, bei der Claudia weiß ich schon, was sie trinkt.
Aber die Hörer wissen es nicht und ich weiß es auch nicht.
Ja. Dann, Claudia, was trinkst du?
Wasser.
Wasser.
Was übrigens auch eins der neuen Wörter meiner Tochter ist. Deswegen ist ein Wort, was bei uns im Haushalt zurzeit sehr häufig gesagt wird. Wasser.
Wasser. Kann sie schon Gin sagen?
Nein, das leider nicht. Tonic auch nicht. Wir arbeiten dran.
Gut, aber solange sie Sazerac und so Sachen flüssig hinkriegt, ist das ja kein Thema.
Ja, geht alles. Läuft.
Gut. Bob, was trinkst du?
Ich war gestern Abend in einer Bar, wo du gerade Sazerac sagst. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht erzählen, aber du hast mich gerade angepiekst damit und habe einen Sazerac bestellt, unter anderem.
Oh, ja, angenehm.
Und als er dann serviert wurde, also erstmal wusste die Bestellung nicht, die Bedienung nicht, was das ist. Und ich musste dann in der Karte nochmal auf die richtige Seite blättern und ihr mit dem Finger deuten, was ich möchte. Dann hat sie das aufgeschrieben und dann
die kam. Die 104.
Bitte?
Die 104 wollte ich.
So ungefähr. Dann kam eine andere Bedienung, die mir das dann hingestellt hat und dann gesagt hat, und für sie ist dann dieser Sazerac.
Oh
ja.
Oh. Ja.
Also die haben eine wirklich intime Kenntnis ihrer Karte dort in diesem Laden. Aber das Getränk an sich war vollkommen in Ordnung. Heute jedoch, um auf deine Frage zurückzukommen, trinke ich mal Aquavit.
Ach.
Und zwar
I.
Linie Aquavit. Also hier so quasi den Klassiker, den man so schon noch überall kaufen kann, aber der so im normalen Einzelhandel so das bisschen bessere ist.
Okay.
Weil ich vorhin gegessen habe und es war ein bisschen bitter, weil es vielleicht noch hätte länger gekocht werden sollen. Und ich habe auch sehr viel gegessen und deshalb trinke ich jetzt Aquavit.
Ah ja, siehst du mal, bei mir war es nicht bitter. Ich habe eine Bratwurst verspeist und danach noch einen Flammkuchen.
Und was?
Ist immer noch ein Flammkuchen, das ist ja immer noch Weinfest in Wiesbaden und wir waren noch einen letzten Abend dort.
Und demzufolge sind die zwei Drogen, die du dir geholt hast, was?
Ich habe neulich im Supermarkt so diese Mini-Campari-Soda-Fläschchen entdeckt und habe mir gedacht, Mensch, das möchte ich mal ausprobieren. Natürlich kann ich mir Campari-Soda auch selber machen, muss das nicht kaufen, aber ich finde die Fläschchen so hübsch. Habe mir aber gedacht, so Campari-Soda, das ist ein bisschen langweilig. Aber ich habe mir überlegt, da könnte man ja einfach Wermut mit reingießen und hätte dann einen wahrscheinlich ein bisschen zu aufgefissten Americano. Und das versuche ich jetzt.
Okay. Ach, das sind die zwei Drogen, weil die jetzt zu einer zusammengeschüttet werden. Oder
kommt nee, ich habe noch ein Bier da stehen, das trinke ich nachher.
Ah, okay, gut. Ja gut, während du das mischst.
Wo ich vorhin doch schon Wein getrunken habe, muss ich jetzt das andere trinken.
Na, du lässt ja richtig krachen. Die Claudia hat glaube ich, noch Hummer dazu. Mordsüberleitung.
Oh.
Ja.
Okay, ich nehme das zurück. Claudia, was hast du denn so im Kino geschaut?
Ich habe auch noch The Lobster gesehen. Im Deutschen mit dem Untertitel Eine unkonventionelle Liebesgeschichte, was irgendwie auch stimmt. Die Hauptrolle spielt Colin Farrell. Das Ganze spielt in einer Welt, die an der Oberfläche betrachtet nicht so weit von unserer entfernt ist, aber wir merken relativ schnell, dass viele Regeln unserer Welt nicht so gültig sind dort oder vielmehr, dass andere Regeln dort bestehen, die wir so nicht kennen. Und zwar Colin Farrell checkt quasi in so eine Art Hotel ein. Und wir erfahren relativ schnell, dass das nicht einfach irgendein Hotel ist, sondern es ist ein Hotel, wo Leute hinkommen, und zwar zwangsweise, die keinen Partner haben, was in dieser Welt offensichtlich nicht okay ist. Du hast dann in diesem Hotel 45 Tage lang die Chance, einen Partner zu finden, also unter den anderen, die dort auch hingebracht wurden. Und wenn diese 45 Tage ablaufen und du hast keinen Partner gefunden, dann wirst du in ein Tier deiner Wahl verwandelt. Und Colin Farrell wählt eben den Hummer als sein Tier. Er erklärt auch, warum.
Das musst du vorher sagen, oder wie? Nicht erst am Ende der 45 Tage?
Also du wirst am Anfang schon gefragt, ob du dir das schon überlegt hast. Und er hat eben sofort, sagt er ja, der Hummer. Allerdings, du kannst dir das auch noch überlegen. Also du könntest deine Meinung auch noch ändern und so. Es gibt auch noch Arten, wie du diese Zeit noch verlängern kannst. Da will ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Und der Anfang des Films ist eben, da befinden wir uns dann in dem Hotel und sehen eben, wie das so funktioniert, auch sozusagen der Versuch, da neue Paare herbeizuführen oder wie eben die aufeinander losgelassen werden. Und dann gibt es, ja, bewegt der Film sich nach einer Weile an einen anderen Ort, da will ich aber jetzt auch noch nicht so viel zu sagen, und dann gelten auf einmal ganz andere Regeln. Letztendlich ist es aber so, dass in beiden Bereichen, in denen der Film so spielt, die Regeln vergleichbar rigide sind. Und das Ganze wird erzählt, also es ist auf jeden Fall lustig, aber auf so eine Weise, dass einem das Lachen auch so ein bisschen im Hals stecken bleibt, weil es fürchterlich grausam ist und auch so in die Privat- und Intimsphäre der Figuren eingreift, wie dieses System funktioniert. Und was der Film eben auch macht, ist, naja, also er ist sehr eigenartig natürlich in der Welt, die so funktioniert, aber gleichzeitig ist er auch, also man hat auch das starke Gefühl, er will uns irgendwie allegorisch was sagen über unsere Wirklichkeit und so. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Teil des Films, womit ich ein Problem hatte. Also es ist, ich finde auf jeden Fall, der Film ist sehr, sehr interessant in dem, was er macht, die Welt, die
er entwirft. Ich muss noch mal ganz kurz dazwischen fragen. Ja. Das heißt also, ich irgendwie werde von irgendjemandem verlassen oder habe keine Beziehung oder werde 18, genau, habe keine Beziehung. Und
genau.
Dann schicken die mich dahin und wenn ich das nicht schaffe, nach 45 Tagen eine Beziehung zu haben, muss es mit einer Frau sein oder ist egal?
Nee, du musst eine Präferenz angeben. Also okay. Es ist nicht egal im Sinne von, du kannst da mal schauen, was kommt, sondern du musst beim Einchecken ins Hotel sagen, okay, ob du hetero oder homosexuell bist.
Okay. Und ja, dann werde ich, keine Ahnung, habe ich Pech oder es läuft halt nicht und ich werde zu einer Eule oder zu einem Hund.
Genau. Und dann kannst du im Prinzip natürlich als Eule weiter versuchen, einen Partner zu finden oder wie auch immer. Aber aus dem Menschenleben bist du dann raus.
Ich komme auch nicht wieder zurück.
Nein.
Ich kann aber wieder in die normale Welt gehen.
Als Tier.
Ja.
Naja, in der Form, wie Tiere halt selbst in der Lage sind, für sich selbst zu entscheiden und so
aber
weiter.
Also das bedeutet,
kann ich noch mit Leuten reden und so?
Als Tier, nee. Nee, du bist ein Tier.
Na, du hast dann auch dein Bewusstsein nicht mehr. Du weißt nicht, dass du mal Mensch warst, oder? Ist ja wahrscheinlich auch egal für die Geschichte, oder?
Ja, also das wird nicht so auserzählt, aber ich würde schon annehmen, dass du möglicherweise das Bewusstsein noch hast.
Hm. Oh. Aber führt das nicht, also ich würde jetzt sofort annehmen, dass die dann irgendwie nach 43 Tagen kommen dann so Verzweiflungsehen zustande.
ja, aber es wird dir nicht einfach abgenommen, dass das, dass du jetzt, es geht ja nicht einfach nur darum, quasi einen Partner zu wählen, sondern es wird schon so gesagt, du sollst dich verlieben oder naja, was immer das bedeutet. Wichtig ist immer, dass du einen Partner findest, der im Englischen wird dann gesagt, dass die beiden a match sind, also der zu dir passt und wo ein bestimmtes Merkmal so eine starke Übereinstimmung zeigt, dass man sagt, okay, deswegen gehören die zusammen. So funktioniert das ein bisschen.
Okay.
Und ich meine natürlich, diese Möglichkeit wird auch in den Raum gestellt, dass quasi du dann einfach versuchst, eine Beziehungen herbeizuführen, aber dann wird eben auch gezeigt, inwiefern das schwierig ist oder was für Probleme dann auftreten und so.
Aber das Hotel ist jetzt nicht, oder diese Suche ist jetzt nicht, weil du gesagt hast, dass es nicht ganz, dass da auch noch Regeln gibt. Das ist jetzt nicht so, dass die da einfach da irgendwie in der Lobby sitzen und sich, dann ist es so eine große Partnerbörse und eine lustige große Party und die baggern sich alle gegenseitig an. Sondern das ist auch noch irgendwie formalisiert, oder wie darf ich mir das
sagen? Es ist sehr stark formalisiert. Also es ist erstmal so, alle werden gleich gekleidet zum Beispiel. Also je Männer und Frauen. Und dann gibt es eben so verschiedene Events, an denen du gezwungen bist teilzunehmen, wo eben deine Aufgabe ist, dich zu präsentieren als möglicher Partner für andere oder eben andere kennenzulernen und so. Aber das Ganze also hat eine wirklich ganz fürchterliche Freudlosigkeit, auch eben, weil niemand ja freiwillig da ist, um jemanden kennenzulernen oder so, sondern du wirst halt gezwungen, du musst das halt machen. Ja? Und es gibt da noch so ein paar andere Komponenten, die noch dazu beitragen, dass das Ganze kein Spaß ist. Also es ist überhaupt nicht, niemand dort strahlt irgendwie aus, er findet das jetzt eine tolle Chance, dort zu sein oder so, sondern es ist fürchterlich. Und die Leute haben natürlich auch Angst davor, was passiert, wenn sie es nicht schaffen und so weiter. Also es ist eine ganz furchtbar brutale und fürchterliche Situation für die Personen. Und unsere Hauptfigur, gespielt von Colin Farrell, der fügt sich da so mit einer ziemlichen Passivität rein. Also er beobachtet eigentlich erstmal vor allen Dingen, was auch die Perspektive ist, die wir dann einnehmen. Also wir sehen eben unsere Hauptfigur nicht irgendwelche wilden Pläne schmieden oder so, sondern der lässt das einfach alles erstmal so an sich ablaufen. Aber
das
klar ist eben auch.
Der ist zum ersten Mal da, oder?
Ja, der ist zum ersten Mal da.
Okay, krass.
Ja. Ja. Also, ja, und auch noch mitspielt Rachel Weisz und noch ein paar andere bekannte Schauspieler, unter anderem Ben Whishaw. Und ich finde also, dass die Darsteller machen das sehr gut. Sie sind in einem komischen Film gefangen irgendwie. Und wie ich vorhin schon mal so angefangen habe zu sagen, ich habe ein bisschen das Problem, dass ich finde, der Film sich nicht richtig entscheiden kann, ob er eine Allegorie sein will oder einfach sehr seltsam. Und ich glaube fast, ich hätte den Film besser gefunden, wenn er sich wirklich in aller Konsequenz dazu entschieden hätte, seltsam zu sein. Und nicht irgendwie doch auch, also für meine Begriffe zumindest, so eine gewisse Gültigkeit für die wirkliche Welt oder sowas so da mitgeschwungen hätte. Ich weiß nicht, mich hat er dann gerade in der zweiten Hälfte nicht mehr so richtig überzeugt, auch wenn ich sehr vieles sehr, sehr interessant an ihm finde und sehr gespannt darauf bin, was der Regisseur zukünftig so machen wird, ist ein Grieche, der den gemacht hat, von dem ich keinen, der schon, weiß nicht, 3, 4 andere Filme gemacht hat, von denen ich keinen kenne, der jetzt, glaube ich, als nächstes was mit Colin Farrell und Nicole Kidman macht. Ja, also ich bin gespannt. Es ist ein sehr, sehr eigentümlicher Film, ja, den ich schon empfehlen würde, auch wenn ich ihn nicht ganz geglückt halte. So.
Das ist ja noch so ein richtiger, echter Autorenfilm. Also er hat Regie gemacht, er hat am Drehbuch mitgeschrieben und er hat ihn selbst geschnitten.
Krass.
Ja, ich kann mir allerdings auch nicht, also ich habe, als ich im Film rausging, hatte ich so das Gefühl so, wie kommt man darauf, sowas zu schreiben, ernsthaft? Also wer setzt sich hin und sagt, das ist die Geschichte, die ich jetzt schreibe. Das ist wirklich, hat mich schon befremdet. Aber noch eigenartiger fände ich es, ehrlich gesagt, sowas von jemand anderen zu lesen und dann sagen, ja klar, da mache ich einen Film draus. Also das scheint mir bei so einem Film fast unausweichlich, dass du den selbst schreibst und dann zumindest auch drehst.
Ja. Und du hast jetzt zweimal hier hintereinander, also auch der Maggies Plan war, naja, zumindest geschrieben und Regie von derselben Dame, Rebecca Miller.
Ja.
Und beide sind in die Kategorie Genre Comedy, Drama, Romance einzuordnen. Also du hast da jetzt offensichtlich so im Moment so eine Linie, wo du reingehst. Mal gucken, ob das mit deinen anderen Filmen nachher auch noch so ist.
Ja, allerdings muss man sagen, The Lobster ist sehr, sehr viel bösartiger als Maggies Plan. Maggies Plan ist ja eigentlich ein harmloser Film, muss man sagen, bei allen so bisschen schmerzhaften Beobachtungen, die er vielleicht macht. Aber The Lobster ist, den kann man schon auch einfach als bitterbös im Prinzip sehen. Aber von der Bewertung her würde ich sagen, kommt das auf so was Ähnliches raus. Ich würde vielleicht 7 Punkte geben, aber ich finde, also für mich ist die Tatsache, dass ich einmal 7,5 und einmal 7 Punkte geben, zeigt für mich so ein bisschen, dass das Punktesystem natürlich auch so an seine Grenzen stoßen kann, weil bei Maggies Plan würde ich sagen, ist es eigentlich relativ, also in dem, was er machen will, ist er relativ rund, aber er hat mich nicht ganz begeistert. Bei The Lobster ist es eigentlich fast das Gegenteil. Ich sagen würde, viele Sachen finde ich nicht rund oder ich finde, dass er nicht ganz geglückt ist, aber es ist für mich der deutlich interessantere Film. Also eigentlich auch der, obwohl ich jetzt sogar ein bisschen weniger Punkte gegeben habe, den halben Punkt, würde ich sogar sagen, ist der Film, den ich eher empfehle, auch wenn es vielleicht der weniger erfolgreich ist, in dem darin das umzusetzen, was er vielleicht machen wollte oder sowas.
Genau deswegen machen wir einen Sneakpot.
Ja.
Wir schreiben hier nicht nur Zahlen auf, sondern wir machen eine Sendung und reden darüber.
Ja,
wer es wirklich wissen will, der ist bis hierhin gekommen, geht jetzt zu seinem DVD-Player und legt The Lobster ein.
Ja, da wäre ich total dafür.
Oder um mit Robert zu reden, geht in die Küche, macht sich einen kleinen Hummer und legt sich dann The Lobster
ein. Da wäre ich auch dafür.
Ja, hast du schon mal Lobster selber gemacht?
Selbst gemacht nicht, nee.
Ich auch nicht. Das ist, macht man das wirklich? Gibt es Leute, die sagen so, hoch, heute machen wir mal Hummer?
Stimmt.
Ja.
Kann man überall kaufen.
Stimmt, ja.
Also du meinst lebendig, heute machen wir mal Hummer?
Ja, es stimmt, die schmeißt man dann irgendwie, oder das hat man früher so gemacht, gell? Das ist ja auch Tierquälerei irgendwie, aber
Ja, ja,
ist es. Das hat man, glaube ich, gemacht früher, gell? Man hat die lebendig gekauft und hat die dann irgendwie ins Kochen. Das ist auch irgendwie fies.
Oh.
Ja. Ja.
Da fällt mir eine schöne Geschichte von dieser Woche ein. Ich war Mittagessen, kann jetzt nicht genau sagen, mit welcher Gruppe. Und jedenfalls einer davon hat eine bretonische Fischsuppe gegessen. Und da waren.
Das klingt wie ein Witz. Okay.
Gleich ist jemand im Krankenhaus. Warte mal ab.
ich hielt es auch zwischendurch kurz für einen Witz. Da waren jedenfalls so Garnelen drin, weißt du, so ganze Garnelen, die dann so pulst und dann isst. Und der hat halt so eine Garnele auf dem Löffel und isst die einfach komplett.
Oh mein Gott.
Mit Füßen und Eingeweiden und allem.
Und wie hat er geschaut dabei?
Ganz normal, also als sei nichts. Ein anderer saß mir gegenüber und ich sehe nur seinen Blick, wie er den anguckt, wie er sich dieses komplette Ding da reinfeuert und auf isst. So. Okay. Also war so groß wie ein Löffel, also war jetzt nicht so eine Riesengarnele oder sowas, aber.
Aber die Schale ist doch fürchterlich hart, oder?
Das muss fürchterlich hart gewesen sein.
Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Charlie Chaplin in Der große Diktator, wie er die ganzen Münzen frisst, die in seinem Pudding sind.
Ja, genau so.
Ja, sowas in der Art. Sehr schön. Und hat ihn noch jemand darauf hingewiesen oder hat er das bis zum Ende mit allen durchgezogen?
Der hat alle so gegessen. Wir waren alle viel zu konsterniert und zu höflich, um zu sagen, Alter, was machst du denn?
Es ist wie.
Aber jetzt erzählst du es im Podcast.
Ja, klar. Ich bin mir sicher, der hört uns nicht.
Okay. Aber es wäre eigentlich schon cool, wenn einer ihm mal so einen Hinweis geben würde, oder? Es würde sein Leben so vereinfachen. Ich finde es ehrlich gesagt erstaunlich, dass er dann sowas überhaupt noch isst, weil du würdest doch eigentlich zu dem Schluss kommen, dass du das Zeug überhaupt nicht essen möchtest, weil es einfach super widerlich ist.
Ja, und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, also ich hatte nicht den Eindruck, dass ich gehört habe, wie es gekracht hat, wenn man dann diese ganze, wie heißt denn, die Kruste zerbeißt.
Oh Gott.
Habe ich nicht gehört. Vielleicht hat das Vieh da schon irgendwie, keine Ahnung, 4 Wochen da drin rumgelegen und war deswegen einfach weich gekocht.
Also man kann für ihn nur hoffen, ich habe das nie ausprobiert und ich werde das auch nicht ausprobieren, aber man kann für ihn nur hoffen, dass diese Schalen sich in der Magensäure auflösen, sonst kann das alles noch sehr hässlich werden.
Und ihr habt dann sein Leben nicht gerettet.
Nee, haben wir nicht. Da fällt mir aber noch eine andere Geschichte ein, gleiche Tiere. Da sage ich auch, wer es war auch nicht mein Vater. Im Schüleraustausch in Frankreich in wahrscheinlich den 60ern. Und mein Vater war früher wohl so ein Kind, der hat halt nichts gegessen. So, ja, Pommes und Schnitzel und so und irgendwie noch 3 andere Sachen, Grünkohl. Aber dann war Schluss, nichts gegessen. Und dann war er halt in Frankreich im Schüleraustausch und die wollten ihm irgendwie was Gutes tun. Und da gab es dann eben diese Garnelen und er guckt halt zu, wie die anderen die essen und macht das nach. Hat aber wohl dann später von den anderen gesagt, kriegst du, Alter, du hast die falsche Seite gegessen.
Oh.
Das erzählt auch jedes Mal, wenn wir Garnelen essen irgendwo.
Haben die ihn nur verarscht oder hat er wirklich die falsche Seite
gegessen? Nee, er hat wirklich die falsche Seite gegessen.
Lustiger wäre es ja gewesen, wenn sie ihn nur verarscht hätten, er hätte es geglaubt und hätte beim nächsten Mal die andere Seite gegessen.
Nee, ich glaube, nach 2 Garnelen haben sie gesagt, nee, du musst das so machen und da das Teil essen. Und, so. Und heute isst er halt alles und liebt genau so Zeug. Also.
Ja. Naja.
Ja, das war kurzer Garnelen-Interlude.
Ja, das liegt bei dem Film, der The Lobster heißt, ja nahe, dass man da mal kurz abschweift.
Genau. Ich muss übrigens sagen, dieses Campari-Soda-Zeug gemischt mit Wermut, süßem Wermut, ist echt gut.
Das kann jetzt 1-1 oder 1-2 oder wie hast du das gemischt?
Ja, sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja keinen Jigger da oder so. Ich habe einfach geschüttet.
Schwungvoll geschüttet, okay.
Ich denke mal, also es waren, glaube ich, 10 cl von diesem Campari Soda. Und ich denke, ich habe so 5 cl Wermut dazu geschüttet. Vielleicht waren es auch 7.
Okay. Gut.
Mhm. Du hast einen Film gesehen. Wir sind natürlich jetzt zeitlich nicht in der richtigen Kontinuitätsschiene, aber die Claudia möchte, nein, wir wollten, dass die Claudia auch eine Pause haben darf und nicht die ganze Zeit durchreden muss. Deswegen spricht der Robert jetzt über Burn After Reading.
Das werde ich tun. Das ist ein Film der Coen-Brüder aus dem Jahre 2008. Wie sich das für die meisten...
2008?
Ist das krass, dass das schon so lange her ist? Das ist doch der Hammer, oder?
Ja.
Krass.
Wie sich das für die meisten neueren Coen-Brüder-Filme gehört, sind die unfassbar gut besetzt. In diesem Fall haben wir George Clooney, Frances McDormand, Brad Pitt, John Malkovich, Tilda Swinton, Richard Jenkins, J.K. Simmons und so weiter und so weiter. Es geht um, ja, um eine CD, die gehört einem ehemaligen oder zu dem Zeitpunkt noch so halb aktiven CIA-Agenten, gespielt von John Malkovich. Da sind Daten drauf, die irgendwie mit der CIA in Verbindung stehen. Und diese CD wird über Umwege in einem Fitnessstudio vergessen, wo sie den Fitnessstudio-Angestellten in die Hände fällt. Die werden in dem Fall gespielt von Frances McDormand, Brad Pitt und Richard Jenkins. Wobei Richard Jenkins sich von diesem CD-Ding, da hält er sich fern, da möchte er nichts mit zu tun haben. Aber die beiden Figuren von Brad Pitt und Frances McDormand, die denken nun, ah, das ist großartig, wir haben da irgendwie was ganz Großes in die Hände bekommen und das können wir zu Geld machen. Und Frances McDormand ist sehr unzufrieden, also sie hat so ein Body-Image-Problem, sie ist ja nun schon was älter und arbeitet in einem Fitnessstudio, sieht also wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie schöne, straffe Haut und schöne junge Menschen und so. Und ist mit sich selbst überhaupt nicht zufrieden, weil sie auch versucht, einen Mann zu finden und das klappt nicht so richtig. Also möchte sie mehrere Operationen an sich vornehmen und da würde das Geld jetzt natürlich wahnsinnig gut passen, wenn sie diese CD jetzt irgendwie so in so einer kleinen Erpressung möglicherweise verwenden könnten und eben zu Kohle machen können. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben die Leute, die bei der CIA arbeiten. Der wird dann hier, also zum einen natürlich John Malkovich, dem die CD abhandengekommen ist, den sie dann eben erpressen damit. Und zum anderen haben wir dann noch so ein paar Leute weiter oben, wo dann auch J.K. Simmons, den spielt den obersten Direktor da, den CIA-Supervisor irgendwas, die versuchen zu gucken, was ist da los, was läuft da für ein Plan. Und dann haben wir noch George Clooney und Tilda Swinton, die irgendwie miteinander eine Affäre angefangen haben und das ganz Lustige ist dann, dass das dann so im Kreis geht. Also George Clooney oszilliert immer so zwischen den einzelnen Figuren hin und her, weil er andauernd mit allen möglichen Frauen fremd geht und deshalb fängt diese ganze Geschichte an, irgendwann immer schwungvoller sich im Kreis zu drehen, wer gerade bei wem in der Wohnung irgendwo irgendwas versucht wieder gerade zu biegen, was er eine halbe Stunde vorher vergeigt hat, und diese ganze Erpressung gerät denen halt komplett außer Kontrolle und alles fängt an, ihnen über den Kopf zu wachsen. Sie kriegen das nicht mehr so richtig hin, aber eben auf beiden Seiten. Also sowohl George Clooney, seine Affäre mit Tilda Swinton gerät ihm ein bisschen aus den Fugen, diese Erpressung gerät den Leuten aus den Fugen und bei der CIA versteht man auch nicht so wirklich, was da gerade alles abläuft und wer da wen und wer sind diese Leute und was wollen die von uns und welche Daten haben wir überhaupt verloren, und alle sind im Grunde mit ihrer Situation überfordert und die Spirale fängt immer schneller an sich zu drehen und am Schluss eskaliert es dann natürlich. Und es ist auf so eine absurde Art, es ist eigentlich nicht angelegt auf die einzelnen Gags, aber die ganze Sache ist so bescheuert und so, die Leute sind so heillos überfordert in die Situation, in die sie sich reinbegeben haben, dass es dadurch lustig wird. Aber auf so eine subtile Art, also typisch Coen irgendwie auf eine Art. Und ja, ich konnte da viel schmunzeln, wohingegen meine Freundin dann irgendwie da saß und gesagt hat, sie hätte sich jetzt irgendwie mehr erwartet und sie findet ihn doof. Fand ich den irgendwie sehr unterhaltsam. Vor allen Dingen, wenn dann am Ende die CIA-Leute auch sagen so, ja, was haben wir jetzt gelernt? Das machen wir nicht nochmal. Was auch immer wir da gemacht haben. Also es ziehen dann auch so ein Fazit, dass sie nicht wirklich kapiert haben, was jetzt alles gerade so passiert ist. Aber dass es, glaube ich, nicht gut war. Und so, dieses Fazit haben dann mehrere dieser Gruppen in diesem Film. Also sehr hochkarätig besetztes Verwirrspiel, das ich unterhaltsam fand. Auch wenn es nicht wirklich brüllend lustig ist. Also ich glaube, so richtig laut lachen oder so musste ich da drin nicht, aber immer mal so schmunzeln. Und man schmunzelt so vor sich hin in dem Film irgendwie. Das fand ich ganz nett. Und Brad Pitt spielt halt so ein herrlich, ja, ist ein bisschen doof in dem Film irgendwie. Er ist so sehr motiviert, aber doof. Und das macht ihn irgendwie auch sehr sympathisch auf eine Art. Ja. Ihr habt den auch beide gesehen, oder wie?
Ja.
Ja.
Aber? Findet euch in meiner Erzählung nicht wieder, oder doch?
Also ich glaube, ich bin da eher auf Danidas Seite, ehrlich gesagt. Nicht so stark vielleicht, aber ich fand ihn auch, also ich fand ihn so okay unterhaltsam, aber nicht sehr gut eigentlich.
Mhm. Aber du weißt jetzt nicht mehr genau, was dich gestört hat, oder?
Also für mich, ich fand eben auch gerade so diese Brad Pitt-Figuren so, ich fand die halt furchtbar überzeichnet. Und also eigentlich lauter Figuren, die mich dann auch nach einer Weile eher genervt haben. Und ja, also es war halt so schon so lustig, aber es führte so zu nichts. Also ich war irgendwie, weiß nicht, also mich hat er einfach nicht besonders angesprochen. Vielleicht war das aber auch so ein Fall von, der Hype war zu groß. Also weil ich glaube, ich habe vorher von irgendwie gefühlt 50 Leuten erzählt bekommen im Detail, wie unglaublich fantastisch der Film ist. Und dann war er halt okay und dann eben gefühlt vielleicht noch ein bisschen schlechter bewertet bei mir, als es vielleicht von alleine gewesen wäre. Also, weiß nicht. Ja, das ist auch einfach, glaube ich, eine Geschmacksfrage. Ich bin jetzt ja auch nicht der größte Coen-Fan der Welt. Erst recht nicht dann, wenn die Coens lustig sind. Ich habe einfach, glaube ich, nicht denselben Sinn für Humor. Ich mag sie lieber, wenn sie ein bisschen düsterer sind. Ja, also ich fand ihn einfach nicht so lustig.
Ja, okay. Stefan, was sind deine Erinnerungen?
Sehr dunkel, aber ich meine, ich mochte ihn sehr. Ich habe mich richtig gut unterhalten gefühlt von dem Film. Ohne jetzt konkret irgendwas zu sagen. Kann aber gut sein, dass es Themen gab oder Teile gab, die ich nicht so doll fand, die ich aber jetzt einfach vergessen habe und in der allgemeinen Euphorie untergegangen sind. Von daher, ich habe einen sehr guten Film in Erinnerung.
Ja.
Ja, also ich mochte den auch sehr. Die Kamera ist Coen-typisch toll, auch wenn es jetzt nicht Deakins war. Da sind viele einfach schöne Ideen drin, wie Sachen eingefangen sind. Auch so subtile Sachen, wo dann was im Hintergrund passiert oder halt wie eine Kamera zu einer Person steht, dass im Hintergrund Spiegel nochmal zusätzliche Informationen bieten und solche Dinge. Einfach schön gemacht, wo du merkst, jemand hat sich das alles 2 bis 5 Mal überlegt, wo stellen wir die Kamera hin, was passiert, wann, wo genau, wie bewegen wir die von A nach B. Nicht einfach nur, ja, hier sitzt jetzt einer, der redet was, deshalb müssen wir den jetzt filmen, sondern da ist sehr viel mehr Gedankengut reingegangen und das merkt man im Film deutlich an. Und auch einfach dadurch, finde ich, kommt an manchen Stellen viel Comedy aus der Bildsprache raus. Und dann natürlich diese herrlich depperte Figur von Brad Pitt, wie er dann immer seine Kopfhörer drin hat und auch ständig irgendwie zu der Musik irgendwie da so rumzappelt, völlig unpassend, aber halt wie so ein typisch überdrehter Fitnessstudio-Angestellter, das passt irgendwie schon auf eine Art. Und John Malkovich halt, ein paar Mal erinnerte mich das an die Figur, die John Malkovich in Red spielt, auch so ein CIA-Typ, der raus ist oder raus will oder Ex-Agent und sowas, und darüber so ein bisschen verrückt wird, weil er auch so langsam denkt, dass ihn alle verarschen wollen. Könnte mir gut vorstellen, dass, ich glaube, Red war deutlich später, ne, dass die Leute, ja, die Red gemacht haben, den Film hier gesehen haben und dann sich gedacht haben, hey, das macht er so gut, das müssen wir nochmal machen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ich fand ihn sehr unterhaltsam und ich würde ihn auch nochmal gucken, weil ich glaube, da sind noch viele Details zu entdecken, die mir beim ersten Mal durchgegangen sind.
Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Also gut. Ich denke auch, den fanden so viele toll. Den kann man irgendwie, also den kann selbst ich empfehlen, weil ich einfach davon ausgehe, dass die meisten ihn doch irgendwie mögen werden oder so. Ja. Aber viele haben ihn ja vermutlich auch schon gesehen.
Ja, wie wir festgestellt haben, ist das ja auch schon ein paar Jahre her.
Ja, also 2008, ja. Also 8 Jahre, Mann, oh Mann, was in der Zeit? Ach, egal. Ich überlege schon die ganze Zeit, mit wem ich da im Kino war damals. Naja, bevor wir jetzt gleich zu Crimson Peak kommen, das erinnert mich irgendwie an einen U-Boot-Film, aber das war ein anderer, oder?
Ja.
Ach, das war Crimson Tide,
genau, ja.
Ich war die ganze Zeit so, das ist dieser U-Boot-Film, aber der ist viel älter. Ist das irgendwas anderes? Ich mache jetzt nochmal hier Droge der Wahlrunde 2. Es tut mir echt leid, dass ich jetzt hier weitersaufen muss. Ich trinke jetzt einen Pale Ale Hopfenauflauf.
Sehr schön. Also ist das
von Brew Age.
Okay.
Mit irgendwie 3 unterschiedlichen Hopfen und 2 Malzen und 35 IBU. Also sind die
international. Das ist aber sehr harmlos.
Ja, ich werde es jetzt öffnen und dann trinken. Ich habe nämlich einen Laden bei uns in der Gegend gefunden, der alle möglichen verrückten Pale Ales und Biere und lustige Sachen verkauft. Und auch ganz viel Spirituosen, aber ganz viel Whisky und so. Ja. Nur ein paar Fußminuten auf halbem Weg zum Käseladen.
Solche Läden.
Oh, habe ich euch schon mal von dem sensationellen Käseladen Wiesbaden erzählt?
Mir nicht, glaube ich.
Nee, oh, das ist so cool. Das ist so ein ganz kleiner Käseladen. Der hat immer so, ich glaube, dessen Bruder hat irgendwo auf Schwäbischen Alb irgendwo so eine Käserei und macht da halt Käse und so. Und der verkauft den halt hier. Der kauft auch ein bisschen aus anderen Regionen noch Käse ein. Der hat immer so 20, 25 Sorten Käse vorrätig. Vielleicht im Lager auch immer noch ein paar mehr und hat vorne einfach in seinem Laden so eine große, runde Scheibe, wo so eine Glasscheibe drüber ist und da liegen alle Käsesorten drauf und dann hat er immer ein riesen Messer und dann schneidet er, wenn du fragst, oh, was ist denn das, schneidet er mal ein Stück ab und gibt es jetzt zum Probieren und alle anderen, die im Laden sind, gibt das auch noch zum Probieren und dann probieren alle und dann entscheidest du dich, ja, ich will davon so, so viel und davon will ich noch was und dann den und dann kommt irgendjemand von hinten so, ach, du hast wieder den, der ist total super hier, den musst du probieren und dann diskutieren alle möglichen Leute darüber, wie die Käse schmecken und wer welchen Käse mitnehmen soll und so. Es ist ein super geiler Laden. Ja. Ist hier direkt in Wiesbaden. Die Käsealm. Ja. So, ich trinke jetzt Bier. Die Claudia redet über Crimson Peak.
Ja, das tue ich. Also
Rotlicht an, Abtauchen.
Genau. Crimson Peak ist der aktuelle Film von Guillermo del Toro, der letzten Oktober, glaube ich, bei uns angelaufen ist. In der Hauptrolle Tom Hiddleston und Maya Wasikowska und Jessica Chastain. Und der Film spielt so im, viktorianisches Zeitalter, am Anfang in den USA, wo Maya Wasikowska mit ihrem Vater lebt. Sie ist eine junge, ja, also sie möchte Schriftstellerin sein, sie schreibt, allerdings bisher noch nicht, oder die Karriere, sagen wir, ist gerade so am Anfang im Entstehen. Wir sind ja auch in der Zeit, wo das für eine Frau noch nicht so einfach ist, publiziert zu werden und so weiter. Und da taucht dann Tom Hiddleston auf, der eine etwas undurchsichtige Gestalt ist. Allerdings ist relativ schnell klar, dass die beiden, Maya Wasikowska und Tom Hiddleston, dass die irgendwie so einen besonderen Draht zueinander haben oder dass da eine große Liebesgeschichte entstehen könnte. Allerdings ist wichtig zu wissen, dass gleich von Anfang an das Ganze in so einem, ja, also so einem Gothic-Rahmen erzählt wird. Also es ist ganz klar, dass es gibt da schon in den ersten Szenen des Filmes wird ein Geist eingeführt, es passieren unheimliche Dinge, Sachen werden vorausgedeutet, es ist ganz klar, dass ein großes Unheil auf unsere Heldin zusteuert und also wir bekommen sogar ganz am Anfang des Films schon eine kleine Szene, die dann am Ende des Films wieder auftaucht und so. Also wir wissen, ganz schreckliche Dinge werden passieren. Und Guillermo del Toro startet hier eigentlich auch mal wieder so eine Märchen-Horror-Welt aus, die unheimlich, ja, von unheimlichen vielen Gestaltungsdetails dominiert wird und wo nicht nur der Look, aber eben der Look und das Gefühl, was durch den Look vermittelt wird, unheimlich zentral auch für die Art ist, wie die Geschichte erzählt wird. Also
Hab ich ein Bild von diesem roten Ding gesehen? Hua.
Ja, also wir sind hier in einer Geistergeschichte im Prinzip. Und mehr möchte ich zur Handlung eigentlich auch nicht sagen.
Also ist es ein bisschen von dem Look dann mit Pans Labyrinth vergleichbar, oder?
Ja, also es gibt schon, es gibt da eine Verwandtschaft, wobei wir uns dann eben eher natürlich in den Räumen in Pans Labyrinth befinden, die eben das Reich von Pan sind und weniger so dieser realistischen Komponente. Also das Ganze hier kommt schon noch etwas Märchen oder eher Gothic-Story-artiger daher. Also es ist in gewisser Weise diese fiktionalen Anführungszeichen, die darum gesetzt werden, die das Ganze in so eine zwar quasi historischen Kontext setzen, aber eben irgendwie doch auch nicht so richtig. Also es ist ganz klar, dass wir hier eben in der Zeit romantischen Erzähler, Gothic-Erzähler eben sind. Ist auch kein Zufall, habe ich das Gefühl, dass hier Maja Wasikowska besetzt ist, die ja auch Jane Eyre gespielt hat. Das ist auch so literarisch, würde ich sagen, ein Verwandter von dem ganzen Setting. Auch natürlich von dieses Motiv der jungen, unschuldigen, aufrechten, die durch einen Mann in eine Situation kommt, wo sie böse Mächte bedrohen und wo sie gar nicht richtig weiß, wo die Bedrohung herkommt und so weiter. Also viel, viel Vertrautes hier, auch viele intertextuelle Verweise eben auf andere, auch vor allen Dingen Erzähltexte. Aber auch auf jeden Fall ist eine Referenz so, das Monster- und Horrorkino in diesem Fall. Es ist zum Teil, ist der Film auch durchaus ziemlich drastisch in dem, was wir zu sehen bekommen. Ich habe ihn meiner Mutter geschenkt, sie waren ein bisschen schockiert. Weil es doch ein paar auch Szenen gibt, wo sehr drastische Gewalt gezeigt wird. Allerdings, ich finde, das muss man so im Genre-Kontext sehen. Also es ist nicht so, es ist keine realistische Gewalt in dem Sinne, sondern es ist ein Film, in dem es um böse Dinge und Geister und auch in gewisser Weise Übernatürliches geht. Und ich finde, in diesem, und der eben auch von dem Bezug auf so eine Horrortradition lebt. Und in dem Kontext muss man das meiner Meinung nach lesen, wenn drastische Dinge passieren.
Jo. Aber sie sind nichtsdestotrotz zu sehen. Und wenn einem das abstößt, dann wird es schwierig. Ja,
genau. Also der Film sieht auf jeden Fall auch toll aus. Ist einfach wahnsinnig ausgestattet, wie das ist. Was da für ein Aufwand betrieben wird, eben einzelne Bilder auszustatten, finde ich, ist schon irre. Ich finde die drei zentralen Figuren finde ich überragend. Ich bin ja eigentlich gar nicht so ein Jessica Chastain-Fan, aber ich finde sie auch unheimlich gut. Tom Hiddleston ist für diese Rolle wie geschaffen. Und Maja Wasikowska ist auch perfekt. Auf der anderen Seite finde ich allerdings, dass mir ist an ihrer Figur die Nähe zu dem, was man bei ihr in Jane Eyre gesehen hat, ist mir fast ein bisschen zu groß. Also die Tatsache, dass ich die Figur fast identisch finde, hat mich eigentlich auch ein bisschen gestört vielleicht im Film. Aber sie spielt das fantastisch. Das kann man einfach nicht besser spielen. Also die Hauptfiguren sind überragend besetzt und ja, also besser kann man das meiner Meinung nach nicht spielen. Der Film ist trotzdem nicht so gut, wie ich wollte, dass er ist. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass die Geschichte letztendlich doch flach ist oder dann nicht mehr so sehr viel mehr kommt als vielleicht die Ausstattung und so dieses Gefühl, was dadurch vermittelt wird. Also narrativ passiert mir eigentlich dann letztendlich doch zu wenig. Und eben bei einem Film, der so toll aussieht und so tolle Schauspieler hat und wo du einfach weißt, hier ist jemand am Werk, der im Prinzip alles kann, natürlich schwebt dann auch so im Hintergrund eben, also ich halte einfach Pans Labyrinth für so einen unglaublich guten Film. Das belastet vielleicht dann auch die Erwartungen so ein bisschen oder gibt eben einem das Gefühl, hier müsste was total Überragendes kommen, was eben narrativ für mich nicht so richtig eingelöst wird. Ich finde, das ist ein toller Film, um ihn so anzuschauen, aber also bei mir hatte ich am Schluss so das Gefühl, narrativ war es doch eher eine sehr schmale Mahlzeit und kann auch nicht sagen, dass ich finde, dass die anderen Sachen, die ich daran toll fand, das so ausgleichen. Also, dass ich dann sagen würde, darauf kommt es hier auch nicht an oder so, sondern mir fehlt was, mich überzeugt er nicht ganz, auch wenn ich manche Sachen daran richtig toll finde. Und deswegen bin ich eigentlich auch wieder so punktetechnisch im ähnlichen Bereich. Also ich würde sagen so 7,5, wobei die von diesen 7,5 so viel durch die überragenden Darsteller eingespielt wird und durch die Optik, dass ich sagen würde, dass eben der narrative Kern des Films eigentlich doch noch ein ganzes Stück weniger verdient hätte. Also kein richtig toller Film mit ein paar interessanten Elementen.
Jetzt habe ich vergessen, was du hast irgendeine schöne Formulierung an. Was? Narrativ schmale Kost? Nee, wie so, irgendwie so ähnlich.
Keine Ahnung.
Fand ich gut. Das muss
eher eine schmale Mahlzeit.
Schmale Mahlzeit, genau.
Schmale Mahlzeit.
Ja, das muss ich mir merken.
Ja, also ich war ein bisschen enttäuscht auf jeden Fall. Aber gut.
Nun denn. Ich fürchte mich ja immer bei Horrorfilmen. Und ich weiß, dass das Horror ist, dann verzichte ich ja auch gerne großzügig darauf, das zu schauen. Aber irgendwie reizt mich deine Erzählung schon. Was meinen jetzt?
Okay, das
kann man ihn gucken, ohne wirklich sich dauernd erschrecken zu müssen? Oder?
Also das ist was ich jetzt vergessen hatte zu erwähnen. Es ist tatsächlich so, dass ich mich nicht besonders gefürchtet habe. Und das ist, wenn man weiß, wie ich bin, mit Horrorfilmen und sowas. Man kann sich ja noch mal anhören, wie der Alex es damals fand mit mir im Horrorfilm. Nein, also ich bin ja außerordentlich schreckhaft. Und das war, ehrlich gesagt, obwohl ich auch niemand bin, der das genießt, erschreckt zu werden, war es in diesem Film ein bisschen so, dass das auch für mich ein Kritikpunkt war, dass ich so das Gefühl hatte, warum fühle ich das nicht als eben erschreckende, also warum kann ich das so von außen betrachten? Dürfte meiner Meinung nach bei diesem Genre auch nicht so sein. Insofern, vielleicht kannst du ihn dann auch erst recht anschauen und wirst nicht davon gestört, erschreckt zu werden.
Ja, okay. Ich schreibe ihn mir mal auf meine imaginäre Liste.
Okay.
Großen Stapel.
Oh, ich war viel zu lang.
Ja, und dann kann die Claudia gleich noch einen hinterher schießen.
Ja, aber das geht ganz schnell. Gone Girl wurde ja in Folge 379 schon zu Genüge besprochen. Ich habe den Roman gelesen vor einiger Zeit und jetzt den Film gesehen. Ich weiß nicht, zur Handlung und so weiter muss man ja nicht viel sagen. Fincher, Ben Affleck und Rosamund Pike. Ich fand auch, wie ja eigentlich fast alle, die dazu was gesagt haben, die Darsteller sehr gut. Ehrlich gesagt, mich hat der Film nicht besonders begeistert. Ich frage mich, ob es ein Problem ist oder ich weiß nicht. Dadurch, dass ich das Buch kannte, wusste ich natürlich, was passieren wird. Allerdings nicht bei jedem Film, ich meine, wurde ja viel drüber gesagt, dass es schwierig ist, darüber zu reden, ohne zu spoilern, und das will ich natürlich ja auch nicht tun. Aber nicht bei jedem Film, wo du den Clou schon kennst oder wo du schon weißt, wo das hinführen wird, ist das ein Problem. Und in diesem Fall ging es mir ein bisschen so, dass dadurch, dass ich schon wusste, wo es hinführt, ich es nicht sehr spannend fand, aber ich auch nicht sonst so viel entdecken konnte, was mich jetzt wahnsinnig interessiert hat. Also ich fand ihn ehrlich gesagt, mich hat er weit weniger überzeugt als ich glaube alle anderen Leute, die ich darüber habe sprechen hören. Insofern, ich finde ihn jetzt nicht, er ist natürlich handwerklich gut gemacht und so und wie gesagt, gute Darsteller. Ich würde ihn jetzt keinen irgendwie Totalausfall nennen oder so, aber ich fand ihn nicht so überzeugend. Ich würde vielleicht so 6 Punkte geben.
Naja, vielleicht ist das
der schlechteste Film für dich heute.
Also handwerklich nicht. Er ist schon irgendwie, ich meine, Fincher weiß, was er tut. Das ist natürlich irgendwie schon gut erzählt und so, aber das Gefühl, was er in mir hätte meiner Meinung nach auslösen müssen, hat er überhaupt nicht ausgelöst. Und deswegen war er für mich irgendwie auch so ein bisschen enttäuschend.
Ja gut, vielleicht muss man ihm tatsächlich vorwerfen, dass er sozusagen keine Zweitguck-Qualitäten hat und wenn du das Buch gelesen hast, ist das ja so wie, kennst die Geschichte schon, schaust jetzt den Film.
Ja, aber ich finde gerade bei solchen Filmen oder Büchern, wo eben du manche Dinge nochmal neu betrachtest, wenn du das Ende kennst, ist es doch häufig so, dass du sagst, ich würde gerne nochmal zurückgehen oder ich gehe nochmal zurück und schaue das nochmal von vorne an und sehe es dann eben anders. Und dieser Effekt hat bei mir, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich war so, weiß nicht, also ging für mich nicht. Dabei kann ich mich allerdings auch erinnern, dass ich auch von Leuten gehört habe, die auch das Buch vorher gelesen hatten und den Film trotzdem toll fanden. Also deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass das generell so ist, aber bei mir hat es nicht geklappt. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Dann lassen wir es auch dabei.
Ja.
So, Stefan, du hast am Anfang angeteasert, dass du im Shadowland warst. Das klingt auch
richtig.
Wie ein Film.
Ist
es aber
kein
nicht.
Film.
Was ist da los?
Nee. Das ist sowas, ich möchte es nicht Tanztheater nennen, aber im weitesten Sinne ist es das. Das ist, es war jetzt der zweite Teil von Shadowland. Der erste Teil ist damals auch so ein bisschen durch die Presse und durch vor allen Dingen so Nachrichten gegangen. Das ist diese Bühnentanzshow, wo die Leinwand von hinten angestrahlt wird und die Leute davor, also hinter der Leinwand, dann so Figuren machen und dann so Schatten darstellen.
Mhm.
Also Menschen, die dann irgendwie dahinter laufen und dann stellen die sich in einer bestimmten Art und Weise auf und dann sieht es aus wie ein Elefant.
Aha. Und das trägt immer den ganzen Abend?
Oh, ich, das, echt, mein Gedanke war jetzt, oh, wie toll.
Ja, das ist immer so unterschiedlich.
Ja, ich stimme euch beiden zu. Oh, wie toll, es trägt über den ganzen Abend, ja.
Ja, meine Frage war schon eher skeptisch gemeint. Also.
Das kann ich mir bei dir nicht vorstellen.
Das finde ich echt so lustig, dass der Stefan das gleich, also das erzählt und bei uns beiden vollkommen gegensätzliche Reaktion hervorruft.
Das ist schon gut, ja.
Ja, also nochmal, also die stehen hinter so einer Schattenwand.
Genau.
Und machen irgendwie lustige Figuren. Und
genau.
Dann erzählen sie damit eine Geschichte oder was passiert?
Genau, sie erzählen damit eine Geschichte über irgendein Planet, wo irgendwelche humanoiden Roboter landen und dann alle möglichen Tiere einsammeln und dann wieder zurückfliegen und dann auf ihrem Planeten die Kisten auspacken und dann irgendwie entdecken, was sie da mitgenommen haben und dann entwickeln sich Emotionen und dann fliegen sie wieder zurück und so. Also da passiert noch ein bisschen was, aber so das ist basically die Geschichte.
Und hat es Sprache oder ist es nur
Nein.
Musik und T-Schatten?
Musik, Schatten, ein bisschen Gesang, so ein bisschen Musical-Gesang, da kommst du ja dann ganz vorne mit dabei.
Nee, aber der Gesang erklärt, ist der Deutsch oder ist der?
Nee, ist Englisch. Okay. Alles Englisch.
Aber das erklärt schon die Geschichte oder ist es nur?
Ja, also es ist halt so, put it in a box.
Okay, ja.
Put it in a box. Put it in a box. Und dann laufen diese Roboter halt rum. Und was jetzt in diesem Fall so war, meine Begleitung war schon in der ersten Version drin und war total begeistert. Und da war es halt nur Schattenspiel. Und hier war es halt auch ein bisschen Teile quasi Echttanz, wo dann diese Leinwand hochging und dann die Leute halt getanzt haben mit diesen, zum Beispiel mit den besagten Kisten oder auch so ganz coole Teile gemacht haben, dass halt so auf der einen Seite die Leute sich bewegt haben und auf der anderen Seite stand so eine Leinwand, die von hinten angestrahlt wurde, wo dann eben auch andere Sachen gleichzeitig passiert sind und das sich so synchronisiert hat und so. Das war ganz cool. Also, ja. Könnt ihr euch vorstellen?
Ja.
Ja, so.
Ja.
So grob und schon.
Damit spielen sie halt und das dann auch irgendwie mehrere Leinwände und dass sie Leute dann plötzlich hinter der Leinwand sind, dann drehen sie sich zweimal, dann sind sie wieder davor, dann geht's da weiter, dann geht's wieder dahinter weiter und so weiter und dann eben wieder groß auf der großen Leinwand, dann wird die wieder runtergelassen und so.
Aber das hat kein Bühnenbild, das nicht durch Schatten erzeugt wird. Oder gibt's da schon noch Gegenstände, die da wirklich auf der Bühne
stehen? Ja, es gibt ein paar Tische, es gibt diese Kisten, besagte Kisten gibt's und ja, ich glaube, das war's aber dann noch schon. Und eben Leinwände, die dann halt entsprechend angeleuchtet werden und eben so ein paar Effekte sind. Was ich toll fand, waren immer die Stellen, wo ein paar von den Tänzern hinter der Bühne, also im Schatten, du siehst sie machen irgendwie so eine Rolle oder sonst irgendwas, laufen aufeinander zu und dann passiert noch eine halbe Sekunde irgendwas und plötzlich ist halt eine Figur, zum Beispiel eine Rakete oder der Eiffelturm oder, weiß ich nicht, eine Bar oder ein Restaurant oder sowas. Und das ist halt echt cool, wenn du siehst so, das sind Menschen, klack, klack, und dann wirklich, es dauert eine Sekunde oder eine halbe Sekunde und dann ist es eben so eine richtige Figur. Das ist echt cool. Und da haben sie ein paar schöne Ideen gehabt. Eines dieser Echt-Tanz-Dinger, das war ein bisschen so, ein bisschen lang, zog sich ein bisschen. Aber sonst war es eine schöne Geschichte, sehr schön erzählt. Und insbesondere die Zugabe war wirklich gut. Da haben sie dann irgendwie Frankfurt quasi nachgebaut und noch so ein bisschen die Geschichte so in der Bar erzählt und so. Das war, spricht mich ganz zufällig an.
Ganz zufällig.
Ja. Also, wer sich das anschauen möchte, kann ich durchaus empfehlen.
Na gut.
Ja,
wo kann man das sehen und wie?
Ich habe es in Frankfurt in der Jahrhunderthalle gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die auf Tour sind, aber dein örtlicher Kartendienstleister wird das sicherlich vorrätig halten.
Okay.
Und dir verraten können. Genau. Ich weiß nicht mehr genau, warum, aber als nächstes steht in unseren Shownotes, dass wir jetzt über Roomba und Hund reden würden.
Das hast du da reingeschrieben, weil ich letzte Woche einen Link rumgeschickt habe, wo jemand, ich glaube, es war ein Twitter-Eintrag,
oh ja, ich erinnere mich.
Sagen wir mal, einen Unfall hatte. Der Hund der Familie hatte einen Unfall auf dem Teppich. Sagen wir es mal so.
Das ist aber nett formuliert.
Und der Roomba, also dieser Saugroboter, hat es schlimmer gemacht.
Oh.
Und da ich ja weiß, dass sowohl Christoph als auch du, Stefan, einen Roomba besitzen, aber beide keinen Hund. Aber ich dachte trotzdem, ich muss euch das schicken. Warum du es jetzt hier in die Shownotes geschrieben hast, weiß ich nicht. Hat dein Roomba schon mal irgendwas durch die Gegend verteilt, was er da nicht hätte verteilen sollen?
Nee, der ist wirklich sehr treu. Also er reißt regelmäßig das Kabel aus meinem Computer raus, aber das ist ja nur so ein Magnetkabel, das macht nichts. Aber sonst so richtig Quatsch hat er noch nicht gemacht.
Das ist eigentlich schade. Man möchte eigentlich, dass sich die Haushaltsroboter hin und wieder auch mal daneben benehmen, damit man was zu erzählen hat, oder?
Ja, also er sperrt sich hin und wieder mal ein. Dass du dann suchst, so in der Station, bei uns ist das ja so ein bisschen längerer Flur, deswegen haben wir zwei Ladestationen, eine im Wohnzimmer und eine im Arbeitszimmer hinten. Und dann guckst du im Wohnzimmer, nee, hier ist er nicht, ja, steht er wahrscheinlich hinten, guckst du hinten, nee, ist er ja auch nicht. Und dann läufst du halt los und suchst ihn und dann guckst du unter Bett, nee, unter Bett ist er nicht. In der Küche ist er nicht. Dann gehst du nochmal zurück ins Schlafzimmer und guckst, ach, dann hat er sich irgendwo ganz komisch vergraben oder er hat auch schon mal die Küchentür von innen zugehalten und also ist er in der Küche rumgefahren, hat die Tür zugemacht und ist dann dahinter verendet.
Oh.
Dann so, ja, blöd. Hallo, lass uns bitte rein.
Kann man ihn so wegschieben also, oder grippt er so
ja.
Das?
Nee, ach Quatsch, der grippt gar nicht. Also ja. Kannst du locker wegschieben. Ja.
Ja, aber irgendwann kriegt er es mal hin, dann schmeißt er irgendwie einen Besen um oder irgend sowas. Der da zufällig steht und der verkeilt sich dann mit der Tür und dann kommst du nicht mehr in deine Küche.
Das wäre schon echt doof.
Ja, dann musst du über den Balkon klettern.
Mm.
Das ging ja bei euch. Du könntest aus dem Badfenster steigen.
Ja, aber boah, da musst du halt erstmal ein bisschen abnehmen.
Ja, dann musst du mich anrufen. Ich kletter da durch.
Ja, genau.
Ja, aber es wäre schon lustig, was die Biester so anstellen können, wenn man so.
Ja, er hat hier im Arbeitszimmer schon mal so einen Wäscheständer hinter der Tür umgeschmissen. Da war es dann auch schon ein bisschen knapp, da reinzukommen. Hinher und dann hast du es halt so entkeilt und dann geht es irgendwann auf. Aber also, was ist denn hier los? Warum geht die Tür nicht auf?
Okay, aber das ist und immer noch alles drin. Harmloser als die Nummer mit dem Hund.
Das ist echt fies. Das ist
wirklich eklig ein bisschen. Aber gut, vertiefen wir das nicht weiter.
Ja.
Ja. Die Leute, wenn Hörer von uns einen Roomba oder ein ähnliches Modell eines anderen Herstellers besitzen und lustige Geschichten dazu haben, könnt ihr die natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben.
Ich frage mich, einer unserer Hörer hat doch einen Garten-Roomba. Nee, wie heißt denn dieses?
So ein Mähroboter, ja.
Mähroboter gekauft. Was wohl passiert, wenn der sowas findet?
Der schreddert es klein und es ist dasselbe, wenn du mit dem Rasenmäher,
noch schlimmer,
Rasenmäher drüber fährst. Das.
Oder wenn du so einen Tennisball findest und den schredderst und dann irgendwo fährt. Oh, nee.
Es wird immer gefährlicher, gell? So ein Saugroboter, der kann dir nicht viel tun. Aber wenn du so einen Rasenmäherroboter hast, der ist ja schon hart bewaffnet. Also,
ja, der ist schon ernst.
Ja, und was ist der nächste Schritt? Dann hast du irgendwie so den Gartenverteidigungsroboter, der dann irgendwie auf den Eindringling schießt. Oder ich weiß es nicht, was die nächste Stufe. Den
Straßenkehrroboter, der das Unkraut abflambiert.
Ja, genau, der hat dann einen Flammenwerfer dabei. Und so geht es dann immer weiter. So nach und nach bewaffnen sich diese Viecher immer mehr. Sollten wir mal drüber nachdenken als Gesellschaft, ob das so eine gute Idee ist, diese Roboterarmee langsam zu bewaffnen. Ja.
Aber der kann echt nichts bei uns, der fährt nur rum und.
Nee, der kann Türen zumachen und Räume sozusagen unbenutzbar machen. Das ist schon.
Ja, das schon. Aber wenn der irgendwie die Haare meiner Frau lang genug eingesammelt hat, dann steht er immer nur da und weint. Dann fährt er los, also mit seinem fröhlichen Dili, Dili, fährt er los und dann nach kurzer Zeit spielt er dann so Dü, 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 Dü. So, was ist denn los? Und dann drückst du wieder Start, so hier, nee, Batterie ist geladen, was ist los? Fahr los. dann jammert er, weil ihm irgendwie zu viel Haare in den Reifen hängen. Und dann mag er auch nicht mehr weiterfahren. Und er muss die ganz auseinanderbauen und die Reifen in den Haaren.
Das sind auch Dinge, die man nicht häufig tut. Reifen in Haaren. Aber gut.
Ja, so ist es.
Tja, bei den Olympischen Spielen, wie steht's da? Müssen da auch Leute enthaart werden oder? Du hast ja den Blick da drauf, oder, für uns?
Ja, jetzt ist, ich glaube, die letzte Entscheidung ist auch durch, während wir hier aufnehmen. Die Amerikaner haben das Basketballfinale gewonnen.
Überraschung.
Ich habe vorhin mal reingeguckt, da haben sie, glaube ich, 80-40 oder so geführt, was halt echt krass ist. Ja. Und Deutschland hat immerhin 17 Gold und 10 silberne und 15 Bronzemedaillen geholt.
Die Russen haben uns nochmal vom vierten verdrängt, wo wir zwischendurch ja waren.
Ja. Warten wir mal 2 Jahre.
Bis sie die alle aberkannt bekommen, oder was meinst du?
Keine Ahnung. Nein, das ist natürlich fies, wenn man jemanden unterstellt, dass er dopen würde, aber.
Ach so, mein, jetzt deshalb 2 Jahre, okay, bis die Gerichtsverfahren durch sind, verstehe.
Ja, bis die Nachprüfungen da sind.
Ja.
Nee, aber. Ja.
Nee, aber wir waren ja zwischendurch mal kurz auf dem vierten Platz und hatten Russland hinter uns gelassen. Aber die haben jetzt nochmal 2 Medaillen Vorsprung sich beigeholt und stehen jetzt doch wieder auf dem 4. Platz und wir auf dem 5.
Ja. Und so. Ja, aber also 42 Medaillen insgesamt, das finde ich jetzt nicht so verkehrt. Ich glaube, ich habe es geschafft, alle Medaillen auf Twitter und auf Facebook zu verbreiten.
Wow.
Sehr gut.
Good work. Also
42 Posts von dir.
In den letzten 2 Wochen. Ja, ich hab aber nicht alles geguckt, muss ich ja zugeben. Manchmal habe ich auch nur Ergebnisse mir angeschaut und dann entsprechend den Post geschrieben. Aber viel habe ich schon versucht, dass ich das dann auch mitkriege, beziehungsweise wenn man weiß, so, okay, jetzt kommt der Lauf, irgendwie das mal auf der Arbeit dann, okay, ich bin auf 5 Minuten nicht da und dann guckt man sich halt, keine Ahnung, einen Kanulauf an oder so und schaut dann, wer gewonnen hat. Das habe ich schon öfter gemacht.
Ich wurde heute von meinem Bruder darauf angesprochen, wie du das machst. Der muss ja wirklich alles gucken.
Ich habe das den Stefan vorhin auch gefragt.
Ja.
Ja. Also, ja, nein, ich gucke nicht alles, aber ich beobachte halt sehr viel.
Ich finde es interessant, dass England, also Großbritannien, da so weit oben ist, weil es ja flächenmäßig und einwohnermäßig ja doch auch eher ein kleineres Land ist im Vergleich jetzt zu den anderen, die da oben stehen, also Vereinigte Staaten. China vor allem und Russland sind ja Riesenländer, die möglicherweise da auch entsprechend Geld reinbuttern und versuchen, da nach oben zu kommen, aber eben auch die Ressourcen haben, aus einer unfassbaren genau Menge von Menschen einfach auch die Talente für jede erdenkliche Randsportart rauszufischen, was kleinere Länder ja einfach auch in dem Sinne nicht so unbedingt haben, weil wenn du nur aus weniger Leuten wählen kannst, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt so Ausnahmetalente bei sind, einfach viel geringer. Deshalb finde ich es krass, wie gut die Engländer da abschneiden.
Ja gut, aber das ist der Lohn, den sie gekriegt haben jetzt für ihren Einsatz für die Spiele zu Hause. Also die haben ja sich für 2012, als sie die Spiele bekommen haben, ich glaube 2005 oder 2004 haben sie die bekommen, haben sie richtig viel Geld investiert in Sportförderung, in den Aufbau von entsprechenden Trainingsstrukturen oder wahrscheinlich sogar schon früher. Und bis das wirklich alles gezündet hat, das hat ja schon ziemlich gut funktioniert, jetzt bei den Spielen vor 4 Jahren. Und jetzt aber dieses Jahr hat es wieder super funktioniert.
Und früher war das nicht so. Früher waren die Briten nicht so weit vorne in den.
Nicht so extrem, nee. Also gerade jetzt zum Beispiel Bahnradfahren und so ein paar Sportarten, wo sie traditionell so, ja, mein Gott, die Briten ja halt irgendwo, aber da haben sie richtig Geld reingebuttert und sind halt einfach richtig nach vorne gesprungen.
Mhm.
Also da.
Ja, und ich meine, die haben so China hinter sich gelassen, die ja in letzter Zeit halt auch unfassbar viel Geld in die Hand nehmen, um sportlich erfolgreich zu werden.
2008 haben die Geld investiert.
Ja.
Ganz klar.
Ja, ich hatte mal so einen TED-Talk gehört zu der Frage, warum es so aussieht, als ob die Menschen in sportlichen Dingen immer besser werden, weil wir ja immer wieder alle Rekorde brechen und alles wieder noch schneller und noch besser und noch höher und noch weiter können. Und ob das eben so ist, dass der Mensch irgendwie sich körperlich weiterentwickelt und wir einfach immer nur noch besser werden. Und das Fazit war im Wesentlichen, nee, ist es nicht. Wir werden nicht immer besser. Wir werden nur technisch immer besser, unsere technische Ausstattung sozusagen zu perfektionieren oder halt irgendwie auch die Regeln von manchen Sportarten anzupassen und da dann Zeiten rauszuholen oder eben sowas zu machen wie eine Aschebahn durch eine Tartanbahn zu ersetzen und dann immer perfektere Schuhe zu bauen, immer leichtere Schuhe zu bauen, immer
das Wasser anzupassen beim Schwimmen.
Ja, und dann oder eben Anzüge. Irgendwann diese Anzüge anzuziehen mit dieser
die ein bisschen Schienenhaut mit paddeln.
Ja, nee, aber diese Anzüge, die dann sich zu rasieren komplett und dann diese komische Rollwände einzuführen, die man früher nicht gemacht hat und da purzeln dann wieder die Sekunden und dann gibt es wieder eine Phase von, wo die Athleten diese Rollwände so lange perfektionieren, bis sie dann da auch sozusagen an einem Optimum angekommen sind, aber dadurch schwimmen sie effektiv immer noch nicht schneller, ja, oder laufen nicht schneller, nur weil sie jetzt eine Tartanbahn haben, wo der Grip viel besser ist und irgendwann aus Startblöcken kommen und nicht mehr einfach so an irgendeinem bestimmten Punkt, wo in einer Linie hingemalt
die haben sich ja doch, nee, die haben sich doch früher ein Loch gekramt.
Ja, sowas. Also all diese Dinge, dass das nicht wirklich massiv die Athleten besser werden. Und dann ist es aber auch so, dass dieses Durchkämmen von immer mehr Nischen von auf der Welt nach Ausnahmetalenten, dass das dann auch dazu führt, dass du immer wieder Sportler findest, zum Beispiel diese Sache mit den Kenianern, die so gut Marathon laufen können. Das ist nicht mal ganz Kenia, wo die Leute irgendwie so ein Megatalent für Marathonlaufen haben, sondern das ist irgendwie eine bestimmte Volksgruppe aus irgendeinem Landesteil von Kenia, irgendwie so ein Hochplateau oder irgendwas, ich habe die Details vergessen, wo die Leute, die dort ursprünglich heimisch waren, ist ja mittlerweile auch alles ein bisschen mit Durchmischung und so, aber diese Volksgruppe, die dort lebte, die haben ein anderes Verhältnis von Oberkörper zu Beinlänge. Und haben halt längere Beine und kürzere Oberkörper, wenn du so willst. Und demzufolge, wenn du dann irgendwann mal mit so einer Sportart so die Olympischen Spiele vor, was weiß ich, 100 Jahren haben wahrscheinlich in Kenia niemanden interessiert. Aber heutzutage ist es dann halt so, dass dann auch in den entlegensten Winkeln solche Talente gefunden werden und dann ist es halt irgendwann mal entdeckt worden, dass die unfassbare Talent und auch die körperlichen Voraussetzungen für halt Langstreckenlauf haben und dann passiert dann halt sowas, dass dann so ein Land eben sehr erfolgreich wird, was früher gar nicht teilgenommen hätte wahrscheinlich, weil es überhaupt nicht gewusst hätte, dass da am anderen Ende der Welt irgendwie, dass man damit da was gewinnen kann. Und dass darüber dann eben das insgesamt so aussieht, als würde die Menschheit immer besser werden in allem und das sportlich möglicherweise gar nicht so ist, sondern nur viel Technik und das immer weitere Suchen nach den Talenten in den letzten Ecken noch, wo man sie noch herfinden kann. Fand ich irgendwie interessant. Ich glaube, ich verlinke den Vortrag mal, wenn ich ihn noch finde, aber ich weiß nicht, ob ich ihn finde.
Ja, mach das mal, das ist cool.
Ja.
Aber ich find ja bei den Olympischen Spielen so diese Seitengeschichten so schön, die immer so passieren. Habe ich ja letzte Woche schon ein bisschen erzählt von den beiden Läuferinnen oder heute hat ein Ringer irgendwie in der letzten Sekunde oder 10 Sekunden vor Schluss angefangen, seinen Gegner zu verhöhnen, weil er gewonnen hat und anfangs jubeln. Also er hat dann halt schon gejubelt 10 Sekunden vor Schluss und der Schiedsrichter hat das erkannt als verhöhnen und als, ja, so macht man nicht und sportliches Verhalten und hat ihm einen Punkt abgezogen und das ganze Kampfgericht hat gesagt so, nee, du kriegst einen Punkt abgezogen und dadurch hat der andere gewonnen. Und dann haben die Trainer von dem Ringer sich angefangen auszuziehen vor dem Kampfgericht, um das Kampfgericht wiederum zu beleidigen. Also, das ist echt so. Erlebst du schon so?
Man kann das Kampfgericht beleidigen, indem man sich auszieht?
Ja, das ist wohl in der Mongolei ist das so.
Ach so. Ja. Das heißt, die gingen davon aus, dass das Kampfgericht das auch versteht. Weil sonst sitzt das Kampfgericht da und denkt sich, was machen sie jetzt?
Wenn du da so eine olympische Entscheidung zu werten hast und dann kommt da so ein bisschen unförmig gebauter Mann und macht dich blank, da wärst du doch auch
dann denkst du
zumindest jetzt, irritiert.
Ja, aber nicht beleidigt. Also jetzt drehen sie völlig durch, Sicherheitsdienst, bringen ihn da raus. Keine Ahnung. Naja, das ist okay. Halt so.
Ja.
Ja, aber das ist tatsächlich, glaube ich, was mich dann auch noch begeistern könnte, diese ganzen seltsamen Geschichten so rechts und links am Rande, aber.
Ja, oder habt ihr zufällig modernen Fünfkampf geguckt?
Ja, ich habe gestern ein bisschen gesehen.
Absurde Sportart.
Ich kannte das ja gar nicht, ich kannte die Sportart nicht mal, ehrlich gesagt.
Nicht?
Und ich fand es in hohem Grade amüsant, dass sie das Pferd zugelost bekommt.
Das ist echt hart.
Vor allen Dingen, weil ich auch fand, dass die Pferde fast alle dann so während des Rittes so ein bisschen motzig aussahen. Man hat immer so das Gefühl, die Pferde sind so, ey, finde ich nicht okay, was will der auf meinem Rücken? Und das gibt, und da habe ich mir überlegt, wäre das nicht cool, wenn man das generell so machen würde beim Reiten? Die kriegen irgendein Pferd und dann müssen sie damit irgendwie, okay, bei Dressur ist das natürlich ziemlich schwierig, aber.
Ja. Nee, aber bei ach, wie heißt denn das? Military hieß das früher. Wie heißt das denn jetzt? Wo die da durchs Feld reiten, durch Felder reiten und so komische Wassergräben durchspringen und so Mäuerchen überhüpfen und so. Aber es hat so einen Rundkurs ist, also relativ weiträumig. Mhm. Und ich meine, da war es früher so, dass jeder ein Pferd mitbringt und dann losen die
halt. Und dann werden die in den Topf geworfen.
Ja, genau. Und dann kriegt halt jeder irgendein Pferd.
Und kannst du auch dein eigenes Pferd bekommen oder kriegst du das? Okay. Ja, also es ist nicht so, dass du ein möglichst schlechtes Pferd mitbringst und dann muss irgendjemand anderes sich mit dem rumschlagen.
Das wär großartig.
Diese komplett untrainierten Gaul. So ein Kaltblüter, der überhaupt nicht rennen will.
Ja.
Das wäre super, wenn das klar wäre, dass quasi nur ausgelost wird. Dann beginnt so ein Race to the Bottom. Dann fangen so Leute an, so dieses möglichst untalentierteste Pferd von allen zu finden.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, nee, ich meine zumindest, dass das früher so war. Ich weiß nicht, ob es heute noch ist. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob das noch olympisch ist. Ja, aber hier moderner Fünfkampf, das ist ja ein Sportart, die ist recht neu, also nicht recht neu, aber die hat Pierre de Coubertin erfunden, der ja der Initiator der Olympischen Spiele der Neuzeit war.
Behauptet er, dass er es erfunden hat?
Ja.
Ich habe das auf Wikipedia nämlich gestern gelesen.
Ach so. Ja, ich hatte es vorher schon mal gehört, weil eine Ex-Freundin von mir hat Sport studiert und da war halt Olympia auch ein großes Thema, weil der Professor da totaler Olympia-Fan war und sie dann auch und ich ja sowieso und dann, ja, ist das natürlich Dauerthema quasi. So kurz vor den Spielen in Peking. Und da tauchte eben Pierre de Coubertin auch wieder auf und dass er das angeblich erfunden habe, aber irgendwie natürlich quasi nur was auseinandergebaut hat oder zusammengebaut hat, was schon gab. Und der alte moderne Fünfkampf, das waren ja dann eher so die Kampfsportarten.
Also ich finde diese Kombination von Disziplinen auch eigentlich ziemlich absurd. Ich denke mir auch immer so rein, wenn man mal so drüber nachdenkt, welche Gesellschaftsschicht das ist, die sowas macht, die diese Sportarten verfolgt, finde ich das eine sehr kuriose Auswahl. Aber
ja, es war für jemanden, der keine Ahnung hat wie mich, nochmal ganz kurz zusammenfassen, was man da überhaupt machen muss.
Als erstes 200 oder 300 Meter, also früher 300, jetzt 200 Meter schwimmen. Dann Fechten, Degenfechten, dann Springreiten, also das so, weißt du, über diese Dinger hüpfen. Und dann war es früher so, dass danach Schießen, Pistolenschießen kam und dann noch 3000 Meter Geländelauf. Und jetzt haben die das kombiniert, also das heißt auch combined. Das heißt, die laufen und dann irgendwie alle 800 Meter oder so müssen sie mit der Pistole schießen.
Also so wie im Biathlon, nur.
Nur zu Fuß.
Zu Fuß.
Ja.
Ja, aber ich finde diese Kombination Reiten und Fechten und Pistolen schießen, finde ich schon so, okay, alles klar.
Das ist halt total martialisch.
Aus dem alten Rittertum hervorgegangen.
Wie Mark Kermode sagen würde, das sind die auf der Little Lord Fauntleroy Schule sind, die sowas lernen. Aber okay.
Ja. Ja, das ist halt aus dieser Zeit entstanden, wo der kompletteste Athlet eben ein guter Kämpfer und Soldat war.
Ja, ja.
1896, also. Ja.
Ja. Tja, aber ich fand es ganz amüsant trotzdem.
Ja, habe ich schon mal erzählt, dass Pierre de Coubertin auch eine Goldmedaille gewonnen hat?
Nein.
Unter einem Pseudonym für Dichtung, glaube ich, oder so.
Wirklich? Wow. Ja.
Oder Malerei oder so. Früher war ja auch Malen und Dichten, also Architektur. Ich glaube sogar Architektur war olympisch. Ja, es waren andere Zeiten.
Architektur. Dieses Haus hat eine Goldmedaille.
Ja. Der Architekt, nicht dieses Haus.
Das kann ich mir ehrlich gesagt eher vorstellen als Malen oder so.
Okay. Dichten. Wie willst du das denn objektiv machen? Also gerade so schöne Wortkonstruktionen, die in einer Sprache funktionieren und in der Übersetzung schon kaputt gehen.
Ja, war das dann spontan oder haben die das, also war das quasi so wie ein Slam-Poetry oder war das?
Man sollte Poetry-Slam olympisch machen.
Ja, warum nicht?
Das wäre schon cool. Also würde zumindest dem Geist von Pierre de Coubertin total entsprechen. Wobei Gerüchte sagen, er hat diese Sachen alle nur reingenommen, damit er auch eine Frage kriegen kann.
Warum nicht? Wenn man sich sowas schon einfallen lässt.
Das war schon ein schräger Vogel. Also, nee, aber jetzt geht es ja wirklich nur um sportlichen Wettkampf und so. Wobei, wenn man die Interviews mit den Athleten hört, für die ist ja auch diese olympische Idee oder dieses olympische Gefühl, eben mit ganz, ganz vielen Menschen aus der ganzen Welt zusammen zu sein und dort sich gemeinsam zu messen, aber eben nicht kriegerisch, sondern einfach anerkennend, das muss ein ganz besonderes Fest sein. Und es wäre schon toll, wenn man es schaffen würde, dass die zwei Wochen, wo die Spiele sind, keine kriegerischen Auseinandersetzungen auf der ganzen Welt stattfinden würden, wie es ja in der damals bekannten Welt im Griechenland ja war. Okay, da war die Welt auch kleiner.
Tja, long, long time
ago. Also die Erde nicht, aber die Welt, ja, ach, egal, ja. Ja.
Tja, das heißt, deine Twitter- und Facebook-Post-Eskapaden kommen dann jetzt langsam wieder zur Ruhe.
Ja.
Und du musst jetzt wieder ein anderes Thema suchen.
Justin Bieber würde ich vorschlagen, aber.
Oder Zitate aus den tollen Transkripten unseres Podcasts. Wie wäre es damit?
Das ist so lustig.
Bitte, what?
Für die Hörer, die letzte Woche inklusive Claudia nicht zugehört haben. Bob, was ist passiert?
Also, nochmal ganz kurz. Auphonic, der Dienst, wo wir das Audiomaterial unseres Podcasts immer nach der Aufnahme und vor der Veröffentlichung einmal durchjagen, damit der den Ton schön macht, haben jetzt eine neue Funktion, wo man unser gesprochenes Wort automatisch durch eine automatische Spracherkennung jagen kann und dann bekommt man ein mit Zeitindex versehenes Transkript, wo dann steht, was wir denn wohl gesagt haben zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Ich habe das für die letzte Folge mal testweise veröffentlicht und ich habe dann auch noch ein paar Tage später nachgeschoben ein YouTube-Video, was nicht wirklich ein Video ist, sondern es ist einfach nur das Standbild unseres Logos, aber YouTube hat halt diese Funktion, dass du Untertitel einblenden kannst. Das heißt, man kann diese Folge 449 auch auf YouTube nochmal anklicken, kann sich den Untertitel anmachen und hört uns dann sprechen und kann den Untertitel live mitlesen, der da erkannt worden ist. Und
das ist so lustig.
Da sind schon unfassbar viele saublöde Stilblüten drin. allerdings, es ist auch wahnsinnig viel richtig. Also ich bin auch ganz, ganz oft begeistert gewesen, als ich das mitgelesen habe, wo einfach auch viele Sätze, da ist dann vielleicht mal, immer wenn man so sich selbst in seinem Gedanken unterbricht und an irgendeiner Stelle einfach mit was anderem weiterspricht, was man jetzt eigentlich, wo man einen Halbsatz abbricht und dann weiterredet, da wird es dann so wirr, weil das natürlich dann ohne Punkt und Komma da drin steht. Und so Sachen wie oder s oder sowas, wenn man so Nuschelwörter, dann erkennt er da manchmal was und schreibt Wörter dazwischen, die man so nicht gesagt hat. Und dann, wenn man das nur liest, dann ist es komplett schwachsinnig. Wenn man aber mitliest, während man es auch hört, dann versteht man, warum das so erkannt worden ist und wieso das jetzt so da steht. Viele Sachen, die dann ins Englische springen oder so, das funktioniert mal erstaunlich gut. Und mal komplett gar nicht und geht dann total in die Binsen. Du hast ja da, als wir das Thema angesprochen haben letzte Woche, zum Beispiel gemeint, dass er, was er wohl aus Marcel Hacker machen würde, den hat er jedes Mal komplett perfekt erkannt und hat da Marcel Hacker hingeschrieben.
Echt? Krass.
Aber andere Sachen, wo man es nicht erwartet hätte, dass da was schief gehen kann, da stehen dann halt komplett quatschige Dinge. Also du hast dann irgendwie mal so ein Stottern gehabt, weil du so eine Wortfindungsstörung hattest. Und da steht dann einfach irgendwie Ding, Ding, Ding oder Nippon, Nippon, Nippon an irgendeiner Stelle oder so. Weil du irgendwie mit so einer Anfangssilbe so ein Wort gesucht hast. Und hast dann 3-4 Mal diese Anfangssilbe, weil du nicht auf das Wort gekommen bist. Und dann
es war schon Ippon eigentlich. Das ist ja
das war Ippon. Die
große Wertung beim Judo.
Aber du hast doch irgendwann mal irgendwie so ein Wort, was mit DI oder GI oder sowas anfängt. Und dann stand da irgendwie, ach genau, mit GI fing es an, aber ich weiß nicht mehr, was du sagen wolltest. Und dann stand da Girl, Girl, Girl. An der Stelle.
Siehst du?
Und Das hast du natürlich nicht gesagt, aber das stand dann jetzt halt da. Und was dann noch so alles stand. Ich weiß nicht, du hast so ein paar Sachen rausgesucht. Erzähl mal.
Ja, best auf unsere Hörer haben. Unser Hörer Dennis hat irgendwie geschrieben, dass du irgendwas gesagt hast.
Lies einfach
Möchtest
mal
du das gerade vorlesen? Oder ja?
Ja, liest du mal vor.
Und dann habe ich mir den Account bei diesem Erkennungsdienst angelegt, weil das musst du dann verbinden. Da musst du dann deine eigene Serverzugang stalken und da rein.
Was?
Ja, das musst du da rein stalken, ist doch klar.
Oder der Willems, der meint auch, er hätte sich gewundert, wenn das Tool seinen Namen richtig geschrieben hätte.
Ja, das konnte es natürlich nicht. Ich glaube, es hat Wilhelms geschrieben mit H tatsächlich. Und
das ist ja aber schon
nah dran, ja.
Ja. Und der hat, also da habe ich wohl eben dieses Nippon, der gleichfalls Klo, große Wertung, kleine Wertung, unscharf und so weiter. Aber im Ring habe ich halt wieder gar nicht verstanden, wie der hebt ein Bein hoch. Da ging es um Judo und um Ringen.
Es ist so ein bisschen irgendwie Computerkunst dann so ein bisschen.
Mein absolutes Highlight, vielleicht können wir das mit verteilten Rollen lesen, das ist nämlich direkt in unseren Shownotes drin. Da sagst du zuerst.
Warte mal, ich muss ein bisschen näher an meinen Rechner ran.
Ja?
Serie etwas vorher alles transkribieren, alle Interviews bitte aber gerne.
Dann sag ich Pimmel.
Eminem.
Was?
Das habe ich auch nochmal nachgelesen. Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr 100%, was genau gesagt wurde, aber dieses Eminem ist, glaube ich, aus einem M entstanden. Einfach nur so M und dann steht da Eminem. Und was der Pimmel war, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wenn man es aus dem Kontext reißt, ist es saudoof, aber wenn man es mitliest, versteht man, wie es entstanden ist.
Ja, das letzte hatte übrigens unser Hörer Chris von Mumpitz und Glitzer gefunden. Der hat mir das als Twitter-Bild geschickt und meinte so, über was redet ihr da eigentlich?
Ja, also jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, was hat es für einen Wert?
Belustigungswert.
Ja, genau. Also zum einen ist es Computerkunst, da kann man mitspielen. Zum anderen eben, ich glaube, die Hörer hatten zumindest in den Kommentaren viel Spaß und wir hatten vor allen Dingen viel Spaß mit euren Kommentaren und haben dann selber auch eben noch ein bisschen gesucht und mussten auch viel lachen. Unabhängig davon glaube ich aber trotzdem, dass es die Durchsuchbarkeit des Podcasts für Google oder so, ich weiß jetzt nicht, ob Google im Moment überhaupt SRT-Files schon anschauen würde, aber mal angenommen, man würde dieses Zeug irgendwo so einbinden, diese automatisch erkannten Texte, dass Google das finden könnte oder generell unsere eigene interne Seitensuchmaschine, dann glaube ich schon, dass es die Durchsuchbarkeit erhöht, weil solche Wörter wie zum Beispiel Marcel Hacker, ja, das hat jetzt korrekt in dem Transkript dreimal drin gestanden, weil wir über ihn gesprochen haben. Das hätten wir im Text nicht erwähnt, in der Folge, weil dazu war es einfach ein zu kleines, unbedeutendes Thema. Wir hätten es nicht in die Text geschrieben, höchstvermutlich, weil wir es auch da wahrscheinlich vergessen hätten, dass es, also sonst müsste jede Sendung irgendwie 500 Texte haben und das ist ja auch unrealistisch. Aber so rutscht es halt nicht durch. Und wenn man später irgendwann mal zu irgendeinem Thema jemand sucht, haben die darüber schon mal geredet und würden es googeln. Natürlich, wenn du jetzt dann Pimmel eingibst, dann findest du eben Folge 449 und fragst dich später, ja, kam ja gar nicht vor. Aber ich glaube, das ist ein, wenn man sich anguckt, wie viel da richtig erkannt wurde und wie viel Quatsch drin ist, dann ist der Mehrwert insgesamt für die Durchsuchbarkeit, denke ich, trotzdem deutlich auf der positiven Seite. Natürlich funktioniert es nicht als klassischer Untertitel, also es bringt jetzt keinem Gehörlosen was zu sagen, oh super, jetzt wird alles automatisch transkribiert, ich kann endlich Podcasts hören, was ein Medium war, das für Gehörlose ja an sich nicht zugänglich ist. Das bleibt nach wie vor so, also da ist das jetzt einfach noch nicht gut genug. Aber ich glaube, für so Kontext wie für Computer erfassbar machen, durchsuchbar machen, das könnte, in die Richtung könnte das sinnvoll sein.
Also ich glaube, das ist vor allen Dingen interessant für uns nahestehende Personen, die den Podcast nicht hören. Das scheint mir da die Hauptgruppe zu sein, die dann irgendwann mal sagt, okay, ich glaube, ich gebe da jetzt doch mal meinen Namen ein und schau mal, was für ein Quatsch für mich hier so im Laufe der Jahre erzählt wurde. Oder zukünftig unsere Kinder. Und ersparen sich eben quasi Tausende und Tausende von Stunden mit irrelevantem Gelaber anzuhören, hören sich nur die Teile an oder lesen nur die Teile nach, die über sie sind.
Das könnte sein, ja. Also rückwirkend machen wir das jetzt erstmal nicht. Ja, Auphonic bittet auch ausdrücklich darum, diese Funktion nicht in Massentransaktionen einzusetzen. Also wenn ich jetzt alle 448 untranskribierten Folgen da reinschütte, dann kriege ich einen bösen Anruf vom Georg, nehme ich an. Das machen wir jetzt mal nicht, aber für die Zukunft. Wir haben jetzt auch nur einen Beta-Key, glaube ich, in meinem Account drin. Beim Stefan müssen wir das noch irgendwie nachrüsten. Also es könnte sein, dass in Zukunft mal Folgen kommen, wenn der Stefan die schneidet, die dann noch nicht transkribiert sind. Wenn ich sie durch mein Auphonic durchlaufen lasse, dann werden sie transkribiert und dann veröffentlichen wir das Ding jedes Mal, wenn wir es haben, dann auch mit. Und dann können wir diesen Spaß mit den lustigen Zitaten aus diesen Dingern weitertreiben. Mal gucken, was jetzt diesmal rauskommt.
Ganz schöner Quatsch.
Ja, aber ich musste sehr lachen. Also, als die ersten auch eintrudelten, das war schon witzig.
Was habt ihr da geredet?
Ja, letztes Thema. Wir wollten mal wieder auf Betreiben von Claudia die Rubrik Hörerfrage aufleben lassen.
Sollen wir das wirklich heute noch machen? Weil wir sind jetzt schon ganz schön lang drauf, oder?
Ja, das stimmt. Sollen wir es verschieben?
Sollen wir es vielleicht nochmal verschieben? Also wir teasen das schon mal an für die Hörer.
Ja, wir haben es letzte Woche schon angeteased, aber
gut.
Jetzt, dann müssen wir es nochmal weiter teasen.
Oder weil ich würde sagen, inzwischen sind vielleicht einige unserer Hörer doch etwas ermüdet. Und
ja, das könnte sein.
Eingeschlafen.
Wir haben letzte Woche schon Beschwerden bekommen, die dann zwar nochmal relativiert wurden, aber da stand im Wesentlichen auch sowas drin wie, was, wieder schon eine Stunde, 20, 60 Minuten reichen doch. Gut, haben wir schon wieder gerissen.
Strapazieren wir das mal nicht über und nächste Woche widmen wir uns dann den Hörerfragen.
Gut, genau so machen wir das. Also die Hörerfragen werden aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Wir danken trotzdem fürs Zuhören. Ihr könnt gerne wieder in den Transkripten lustige Dinge finden und in die Kommentare posten. Auf sneakpod.de wird das Ganze stattfinden. Twitter und Facebook, wisst ihr auch, wo ihr es findet. Amazon-Links immer noch gerne voll machen mit lustigen Produkten, damit wir in 3-4 Monaten wieder viel Spaß beim Vorlesen haben. Und ansonsten nächste Woche wieder einschalten zur 451. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.